Was ganz, ganz wichtig ist für uns und für unseren Glauben, ist Erinnerung. Erinnerungen. Und wenn man sich das Alte Testament anschaut, wenn man sich Sachen im Neuen Testament anschaut, wenn wir auf das Abendmahl schauen, dann geht es darum, sich an Dinge zu erinnern, wo Gott eingegriffen hat. Sich daran zu erinnern, wer Gott ist, was er gemacht hat, wie er eingegriffen hat, wie er mich verändert hat, wie er mein Umfeld verändert hat. Und es gibt immer, immer wieder Beispiele davon. Und da möchte ich mal beginnen im Josua 4. Vers 1. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer aus jedem Stamm ein und gebietet ihnen: Hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in das Lager, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er bestellt hatte, aus Israel, aus jedem Stamm einen, und sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch, wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen: Weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihn Josua geboten hatte, trugen 12 Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israel, brachten sie mit sich hinüber in das Lager, legten sie dort nieder. Und Josua richtete 12 Steine auf, mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort bis auf den heutigen Tag. So, dieses und andere Ereignisse immer wieder im Alten Testament haben gezeigt, sozusagen, Gott hat wirklich dem Volk Israel geholfen, eine Erinnerungskultur aufzubauen. Immer wieder Sachen eingeführt, welche Feste sie feiern oder hier welche Steinmale sie aufstellen. Sich immer wieder bewusst zu machen, dass hier gerade etwas Besonderes passiert. Sich immer wieder auch zu vergegenwärtigen, ihr müsst euch auch daran erinnern, dass dieses Besondere passiert ist. Ihr sollt euch an dieses entscheidende Ereignis erinnern. Deswegen feiern wir Weihnachten. Es ist etwas Entscheidendes passiert. Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden, und Gott hat sich entschieden, die Hand zu dir und zu mir auszustrecken und eine persönliche Beziehung mit uns aufzubauen und uns zu zeigen, wie sehr er an einer persönlichen Beziehung interessiert ist. Und ja, keine Frage, dass, ob das jetzt nun der 25. Dezember irgendwann vor knapp 2000 Jahren gewesen ist. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, sondern was wir immer wieder sehen können, wie wichtig es ist, dass man sich daran erinnert, was Gott macht. Und deswegen ist das eigentlich auch eine sehr, sehr gute Zeit, dass wir Weihnachten ein paar Tage am Stück eigentlich wenig zu tun haben, um wirklich Zeit zu nehmen, sich zu erinnern. Josua 4, Vers 19. Er geht ja dann weiter. Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg. Josua 4, Vers 19. Und sie lagerten sich in Gilgal, östlich der Stadt Jericho. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel: Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir durchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, den Herrn, euren Gott, fürchten, alle Zeit. Und das ist ganz spannend. Es geht nicht nur darum, dass du dich erinnern sollst, sondern dass er sagt, und ihr habt auch eine Aufgabe, das immer wieder weiterzugeben an die nächste Generation, mit euren Kindern darüber zu reden. Also wirklich sich auch Zeit zu nehmen, in der Runde der Familie, im Bibelkreis, in der Gemeinde darüber zu reden. Erinner dich, was damals passiert ist, und erinner dich, wer Gott ist. Und jetzt müsst ihr euch mal bewusst machen, die
Erwachsenen, die da jetzt gerade durch den Jordan durchzogen, das sind ja alles Kinder gewesen im Roten Meer, ne? Das sind ja alle, die ab einem bestimmten Alter mussten ja 40 Jahre durch die Wüste ziehen, damit alle Erwachsenen erstmal aussterben, bis auf Josua, weil sie gezweifelt haben. So, das heißt, das sind sozusagen jetzt die, die jetzt durch den Jordan durchziehen, 40 Jahre später, die einzigen, die das noch im Roten Meer erlebt haben, die waren damals Kinder. Und du siehst einfach, hier wird dieses Ereignis, dass sie sich daran erinnern sollen und dass das auch eine Linie von Ereignissen ist, wie Josua das hier gerade dem Volk verkündigt, einfach ganz doll bewusst gemacht. Und er sagt ihnen, wie wichtig das ist, das immer wieder auch an die nächste Generation weiterzugeben. So, ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass wenn du dir jetzt Zeit nimmst, zu reflektieren, was Gott gemacht hat in diesen Tagen, sondern auch, dass du mit deinen Kindern drüber redest, dass du mit deinen Freunden drüber redest, dass wir mit der nächsten Generation über all das reden, was vor uns passiert ist und wie Gott immer wieder eingegriffen hat. Und ich habe natürlich jetzt schon angefangen, Vorbereitung auf die Predigt, mir bewusst versuchen an drei Sachen zu erinnern, wo ich Gott gesehen habe, dass er wirklich in meinem Leben gearbeitet hat, 2016. Aber die drei Beispiele, die sind jetzt persönlich, die haben was mit mir zu tun. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass du das für dich machst. Dass du heute aus der Predigt rausgehst, weiter gestärkt, wie wichtig es ist, sich zu erinnern. In Erinnerungskultur reinzugehen, ne? Diese Besinnlichkeit, sich zu besinnen, wirklich sich zu erinnern, was Gott getan hat, wie Gott eingegriffen hat. Und dir wirklich nochmal vor Augen zu führen, dass dieses Erinnern, dass du das aufrechterhalten musst. Dass das was Kontinuierliches ist. Wir werden am Ende der Predigt das Abendmahl feiern. Und Gott wusste ganz genau, wie wichtig das ist. Wir sollen das regelmäßig machen, um uns an ihn zu erinnern. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen das jede Woche. Aber es ist genau dieser Teil von dieser Erinnerungskultur, die wir brauchen, damit unser Glaube lebendig bleibt. Und dann natürlich als dritten Schritt, dass du das auch weitergibst. Erinnerungen weitergeben. Also dich persönlich erinnern, das aufrechtzuerhalten kontinuierlich und das dann an die nächste Generation oder an Dritte um dich herum weiterzugeben. So, das heißt, im Grunde hast du jetzt schon alle drei Punkte gehört. Gibt jetzt keine große Überraschung mehr in der Predigt, sondern soll einfach klar werden, wer ist Gott, dass du dich daran, immer wieder daran erinnerst, wer ist Gott. Und dass du dich immer wieder daran erinnerst, wie hat er mich gefunden und was hat er mir alles schon beigebracht. Immer wieder dich daran zu erinnern. Und es ist klar, ne? Ich habe das schon erwähnt in der Begrüßung, Krieg und Terror, wie wir das singen bei Die Gott lieben, sind noch nicht gebannt. Dass wir leben in einer Welt, sehr viel Gewalt, sehr viel Grausamkeit. Aber wir werden nachher im Abendmahl uns mit dem 2. Korinther 5 auseinandersetzen. Und es gibt natürlich eine Menge Fragen, wenn sowas um dich herum passiert. Und wenn das dann so nah an dich heranrückt, dann werden die Fragen auch wirklich nochmal lauter, als wenn du irgendwie hörst, das ist irgendwie in Asien oder in Afrika, wo solche Sachen passieren. Es ist jetzt einfach mal etwas näher gekommen, so dass wir uns damit intensiver auseinandersetzen. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, dass sie Versöhnung predigt. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das, was Gott verändern will, ist mich. Er hat mir ein Versprechen gegeben, dass er mich verändert. Dass ich eine neue Kreatur werde in der Versöhnung, in der Wiedergeburt, der Taufe. Dass ich mich verändere. Dass das, was um dich herum passiert, an all diesen Grausamkeiten, an all den Herausforderungen, an all dem, was Leid oder Schrecken oder Angst bringt, das ist da. Aber er hat uns gesagt, du wirst eine neue Kreatur und dich will ich verändern. Nicht in erster Linie die Welt um mich herum. Psalm 18. So, wenn ich an 2016 zurückdenke, eine Sache, wo Gott mir geistliches Wachstum gegeben hat, wo er mich wirklich verändert hat, wo er mich hat reifen lassen, ist Kraft in Einsamkeit. Psalm 18, Vers 2. Und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. So werde ich von meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todesstricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an, schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Ich bin neben einer Burg aufgewachsen, einer Höhenburg. Der ältesten noch komplett erhaltenen Höhenburg Norddeutschlands. Ganz toll. So dieser Psalm, wo David darüber schreibt, dass Gott seine Burg ist, habe ich ganz schnell ganz viele emotional positive Verbindungen. Habe ich immer so gefühlt, ja super, Gott ist eine Burg, da bin ich sicher, da werde ich beschützt. Und wie David das hier auch beschreibt, ne, ist ein Fels, auf den du baust, er rettet dich. Und das ist auch ganz, ganz oft, was ich fühle über Gott. Aber interessanterweise fällt mir das sehr, sehr viel leichter, wenn ich Gemeinschaft habe. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, wenn ich zu Hause bin, wenn ich meine Familie um mich drum habe, wenn ich meinen Bibelkreis um mich drum habe, wenn ich meine Gemeinde habe, meine Freunde, ne, oder wenn ich mit Helge durch den Wald laufe, Alter, Gott ist groß. Ja, also da sehe ich die Natur, ich habe meinen besten Freund an meiner Seite und dann weiß ich, also Gott beschützt mich immer. Interessanterweise hat er mir einen Beruf gegeben, wo ich dann regelmäßig leider durch die Welt reisen darf, auf Geschäftsreisen bin und dann niemanden um mich herum habe. Dann sitzt du da in deinem Hotel, sitzt du da irgendwo in Indien, irgendwo in China oder wo auch immer und da ist niemand da, den du richtig kennst. Und die Leute sprechen nicht mal richtig deine Sprache und das indische Englisch ist ganz, ganz spannend und Chicken Curry schmeckt super. Aber du hast nicht so das Gefühl, dass sie genau verstehen, wie es dir gerade geht oder was so um dich herum passiert. Und ist für mich sehr, sehr schwer, in der Vergangenheit immer wieder gewesen, allein zu sein. Es ist sehr viel leichter, hier vorne zu stehen, mit euch zu reden, da krieg ich richtig Energie von. Wenn ich dann alleine irgendwo in meinem Hotelzimmer sitze, das zieht Energie. Und ich habe wirklich gemerkt, aber rede ich natürlich drüber, rede ich mit meinen Freunden drüber, reden wir mit BK drüber, rede ich mit Miri drüber. Aber wie Gott da wirklich auch an mir gearbeitet hat, dass ich es schaffe, auch in diesen Situationen wirklich das zu fühlen. Ich meine, David hat das ja alleine gebetet. So, David war ja offensichtlich in der Lage, das zu beten in Situationen, wo er wirklich isoliert war, ne, wo er in Todesangst war. So, David hat es offensichtlich geschafft, egal welche Umstände waren, diese persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Und da sehe ich wirklich, dass Gott gearbeitet hat in meinem Leben. Dass er mir geholfen hat, einfach ehrlicher zu sein, auch mit meinen eigenen Energieressourcen. Ich habe gemerkt, wenn ich K.O. bin und irgendwie ausgelaugt bin, dann fühle ich mich viel, viel schneller einsam, als wenn ich ne, mit meinen Ressourcen gehaushaltet habe und solche Sachen. Und wirklich zu sehen, dass Gott das verändern kann. Gott kann mir in solchen Situationen, kann mir wirklich geistliches Wachstum geben. Ich bin jetzt schon fast 20 Jahre Christ. Und es gibt trotzdem noch Veränderungen. Wirklich, wo er so Sachen in meinem Charakter, wo ich dachte so, das wird sich nie ändern, wo jetzt, habe ich gesehen, 2016 hat er mir sehr viel geholfen. Und dann, es ist total spannend, wenn ihr den Psalm mal weiterlest. Ich werde jetzt nicht den ganzen Psalm lesen, aber wir gehen mal in den Vers 17 rein. Es hat natürlich auch ganz viel mit einem Verständnis von Gnade zu tun, ne? Diesen Frieden, diese Ruhe anzunehmen, wenn ich alleine bin, habe ich viel, viel eher das Gefühl, ich genüge nicht. Ich muss jetzt noch das machen, ich muss mich jetzt noch hier investieren, ich bin da noch nicht gut genug. Das kommt viel, viel schneller. Aber ich glaube, was halt ein großer Schlüssel ist, deswegen war es für mich sehr, sehr lange sehr schwierig, diesen Psalm gut zu verstehen, aber ich glaube, dass ich ein bisschen besser vorangekommen bin. Psalm 18, Vers 17. Lass uns mal da noch ein bisschen weiterlesen. Also Gott greift also ein. David fühlt sich so, dass Gott und sieht es und merkt es, dass Gott eingreift. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich, zog mich aus großem Wasser. Er errettete mich von meinen starken Feinden
vor meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände, denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
Und wenn du dir das jetzt mal durchliest, was da David über sich selber schreibt, ne, so ist, er tut mir wohl nach meiner Gerechtigkeit, ne, weil ich so gerecht bin, deswegen segnet er mich. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Vers 22, denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Vers 24, ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld.
Also, wie kann man denn so einen Psalm schreiben? Also ich meine, offensichtlich, David war ja nach Gottes Herzen, der war demütig, der hat total tolle Sachen gemacht. Aber ich habe jetzt noch nie so richtig es geschafft, über mich zu sagen, bei aller Selbstblendung, ich bin ohne Tadel. So zwei, drei kleine Tadel, aber ohne Tadel.
Und ich glaube, was, also, worüber David hier halt schreibt, ist, dass halt, du bist ihm treu. Und in seiner Vergebung ist das, wie Gott dich sieht. In seiner Vergebung hast du reine Hände. In seiner Vergebung bist du ohne Tadel und er vergilt dir nach seiner Gerechtigkeit, die er dir gibt, durch das Opfer von Jesus. Jesus macht dich rein. Jesus macht dich ohne Tadel. Und du bist da voller Gerechtigkeit durch das Opfer von Jesus. Und in diesem Frieden finde ich die Burg. In diesem Frieden habe ich auch den Fels gefunden. Und dieses persönliche Annehmen, vielen Dank, ja, in diesem persönlichen Annehmen von der Gnade, das habe ich einfach gelernt, stärker gelernt in 2016. Bin ich jetzt nicht angekommen am Ende und muss ich mich auch weiter mit auseinandersetzen und ist immer eine gesunde Auseinandersetzung zwischen Gnade und Umkehr, keine Frage. Aber ich habe halt immer dieser Vers 27, der hat mich immer sehr, sehr verunsichert. Ne? Gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Und das ist so, geht eben, glaube ich, vor allen Dingen um Demut. Ne? Dass du annimmst, ich brauche Gnade, ich werde umkehren und du machst mich rein und deswegen bist du meine Burg. Weil du hast mich gerettet und du willst mich retten und du wirst mich retten und deswegen bist du meine Burg. Und das habe ich gelernt, Kraft zu finden in Rettung und Vergebung und damit einfach auch alleine viel, viel ruhiger zu sein. Ich bekomme sehr viel Frieden von Menschen und wenn ich meine Geschwister frage, sozusagen, liebst du mich, dann kriege ich positive Antworten. Wenn ich alleine bin, kriege ich diese Antworten nicht so. Auch übers Telefon habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Es wirkt einfach nicht. Ja, auch wenn ich meine Frau unglaublich liebe, wenn sie mich nicht in den Arm nimmt, dann funktioniert das nicht so gut. Aber ich habe im Herrn gelernt, das anzunehmen. Das ist einer der Punkte, und da mich wirklich immer wieder dran zu erinnern, wie er das wirklich geschafft hat. Wenn ich daran denke, wie manche, ich sitze dann vor zwei, drei Jahren, habe ich noch verzweifelt dann im Hotelzimmer gesessen abends und wusste nicht, was ich machen sollte, konnte nicht schlafen. Und wirklich daran zu erinnern, Gott hat mich verändert. Hat mir Frieden gegeben, hat mir Kraft gegeben. Zweite Sache, die ich dieses Jahr sehr, sehr gut gelernt habe, Matthäus 5. Will ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass er da einfach Stellen, die man schon 100-mal gelesen hat, einfach praktisch greifbar gemacht hat, auf einer ganz neuen Ebene. Matthäus 5, Vers 23. Darum,
Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit ich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest.
Und da haben wir schon viel drüber geredet, immer mal wieder, und dann habe ich halt vor allen Dingen sehr, sehr stark darüber nachgedacht, wenn ich Streit oder Konflikte mit Geschwistern habe, vor allen Dingen mit Brüdern. Was ich gelernt habe, jetzt auch über die letzten Wochen, das ist total wichtig im Umgang mit meinen Kindern. Manchmal bin ich total genervt von meinen Kindern, dann kloppen die sich da wieder gerade, rennen, und ich sitze an meinem Arbeitstisch, will irgendwas, an meinem Laptop, will irgendwas schaffen, und dann jagen die aneinander, hintereinander her, an mir am Laptop vorbei, und ich habe halt einfach ganz häufig gedacht, ich setze mir jetzt meine Kopfhörer auf und muss hier weiterarbeiten, ne? Aber, was ich gelernt habe, es macht einen totalen Unterschied, ich gehe gleich hin, ich rede gleich mit ihnen, dann sind sie bockig und eingeschnappt. Oh, jetzt kann ich nicht zurück an meinen Laptop. Das ist ja furchtbar. Also gehe ich hin zu Antonia ins Zimmer. So, Antonia, warum bist du denn jetzt so bockig? Was ist denn los? Wirklich, was er hier sagt, ne, das wirklich anzuwenden auf alle meine Mitmenschen, hat einen total positiven Unterschied gemacht. Ich habe mich sehr viel schneller vertragen mit Luise. Ich habe mich sehr viel schneller vertragen mit Antonia und gelernt. Ist einfach total wertvoll, immer einen Schritt sofort auf meine Mitmenschen zuzugehen, wenn es da einen Konflikt gibt, wenn es da eine Unstimmigkeit gibt. Auch wenn das gerade meinen totalen Tagesplan ruiniert. Ich habe mir alles so schön ausgemalt, was ich heute noch alles schaffen wollte, und jetzt kommen diese Görn dazwischen. Was soll das? Kann man auch über Geschwister fühlen? Keine Frage. Über Geschwister war mir das viel, viel mehr bewusst, dass ich eigentlich sofort alle Situationen mit ihnen klären sollte oder mit meiner Frau natürlich. Aber ich habe in 2016 gelernt, das gilt genauso für meine Kinder. Keine Rocket Science, klar, ist jetzt nicht die größte Erkenntnis, eigentlich selbstverständlich, aber wie gesagt, meine Kinder werden älter, du verstehst, dass du immer mehr sie wie Erwachsene behandeln musst, und ich werde mich daran erinnern, 2016 habe ich das gelernt und werde Gott die Ehre geben, dass er mir das einfach eigentlich klar gemacht hat und dass ich es vorher lernen konnte, mit Brüdern, mit Schwestern, mit meiner Frau, und dankbar sein kann, dass ich weiß, löse Konflikte schnell, das ist viel besser für alle Beteiligten. Auch wenn man dann vielleicht den Tagesplan über den Haufen wirft, löse Konflikte schnell. Drittes, was ich gelernt habe und mich daran erinnern möchte, dass das 2016 durch Gott in meinem Leben bedeutender geworden ist. Matthäus 14. Vers 27. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und dieses Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, das ist ein Ausspruch, den Jesus sehr, sehr häufig gebraucht, selbst wenn er dann Paulus in der Apostelgeschichte begegnet, dann, und Paulus dann nicht so genau weiß, ey, was soll das, ich sitze hier im Gefängnis, das ist ja alles irgendwie nicht so toll, was ich mir hier antun darf, wo dann Jesus zu ihm kommt: Sei getrost, ist mein Plan, du musst noch verkönigen und verkaisern, das Evangelium predigen. So, das ist so offensichtlich immer wieder ein Aufruf, der notwendig ist. Und in 2016, auch gerade in unserer Zusammenarbeit im Leitungsteam, habe ich gelernt, man braucht immer wieder, egal wie reif du bist und wie lange du im Glauben bist, du brauchst immer wieder Mut und musst immer wieder Furcht und Angst überwinden. Und Gott wird immer wieder dafür sorgen, dass Situationen in meinem Leben kommen, wo ich dieses Sei getrost, fürchte dich nicht, ich habe hier eine Aufgabe für dich und gemeinsam werden wir das meistern. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, der Mattes ist heute nicht hier, ne? Deswegen dachte ich, kann ich mal positiv über ihn reden, weil er nächsten Sonntag den Gottesdienst predigt. Aber vielleicht ist das ja okay, ist ja demütig geworden. Das ist für mich ein Vorbild gewesen im Herbst, als wir die Herausforderung gesehen haben in der Gemeindeleitung, Scott ist krank, wir wissen nicht, wie schnell und wie gut Heilung passieren wird. Und zu sagen, nee, ich habe den Mut und übernehme mehr Verantwortung. Ich habe den Mut, ich mache den Schritt, ich gehe so wie, deswegen finde ich auch die Matthäus 14 Stelle, fasst das ja zusammen. Ne? Er sagt nun nicht nur den Aufruf, sondern du siehst dann sogar am Petrus und ich mache es jetzt auch. Ich gehe jetzt raus aufs Wasser, ich gehe jetzt den Schritt ins Ungewisse. Und da ist, habe ich einfach dann am lebenden Beispiel bei Mattes gesehen, wie er das gemacht hat. Das hat dem gesamten Team auch total gut getan. Und ich habe wirklich gemerkt, die Brüder und Schwestern, die wollen wirklich Mut haben, sie wollen wirklich Glauben haben, sie wollen einen Schritt nach vorn gehen, sie wollen sich nicht verunsichern lassen von Satan, der uns verunsichern will, mit Angriffen, mit all dem, das ist ja der wirkliche Feind, sondern wir wollen uns mutig Mut zusprechen und uns nicht fürchten. Und was ich jetzt gesehen habe, nicht nur, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, auch wie wir mit unseren Freunden umgehen. Wir haben eine regelmäßige Bibeldiskussion. Treffen wir uns bei ausgewählten Italienern, treffen wir uns mit Arbeitskollegen und dann machen wir so Diskussionen. Und es sind nicht so richtig offiziell Bibeldiskussionen, das sind so Leute, die wir aus unserem Arbeitsfeld kennen, die vielleicht noch nicht so ein großes Interesse haben, mal zu einem Gottesdienst zu gehen. Wir nennen das Wertediskussion. Da gibt's dann auch immer mal wieder eine Bibelstelle, wo man dann über christliche Werte redet und kann man christliche Werte mit einem Arbeitsumfeld im 21. Jahrhundert in Einklang bringen. Und da hatten wir tolle gute Diskussion. Das sind so unterschiedliche Leute, die Firmen gegründet haben, irgendwelche Kollegen, die wir so kennen aus unserem Leben. Und dann bei der letzten Bibeldiskussion, bei der letzten Wertediskussion, die wir dieses Jahr hatten, sagt der Norman so zur versammelten Mannschaft: Wie wär's denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden und mal regelmäßig uns in der Bibel Sachen dazu angucken und nicht einfach nur so das mal einstreuen, sondern wirklich mal so konsequent uns in der Bibel diese ganzen Themen so richtig ausstudieren. Und dann hatten wir da einige Gäste da und dann war ganz klar, einige haben gesagt, nee, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Na, aber ist ja gut, weiß ich jetzt eigentlich. Also eigentlich hat der Kollege, der sehr, sehr gerne sich über Werte auslässt und philosophiert, eigentlich gar keine Lust, sich mehr mit der Bibel auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite sagt dann einer, ja, hätte ich total Lust drauf. Lass uns das mal machen. Lass uns mal treffen. Der hat am gleichen Abend noch eine Kalendereinladung an alle verschickt, wann wir uns dann endlich wieder treffen und dann mal wirklich in der Bibel lesen. So, das heißt, einfach den Mut haben, ganz klar, deutlich sagen, das ist doch eigentlich, was ich hier will. Wir treffen uns hier, um die Bibel zu studieren, hat sofort Früchte getragen. Hab gesehen, ich brauche immer wieder Mut und das ist ein gutes Thema. Deswegen haben wir uns auch im Gemeinderat darüber ausgelassen, ist auch ein wichtiges Thema, das 2017 einfach mehr auf die Agenda zu setzen. Und diesen Mut, den habe ich dann auch nochmal erlebt, 1. Petrus 5. Dass das überall auf der Welt gleich ist, das war auch nochmal eine ganz, ganz praktische Erfahrung, was ich so mir nicht, ich habe da auch schon mal drüber geredet mit euch, dass mir das aufgefallen ist. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Oh, das ist eine Stelle, die haben wir alle schon oft gehört und da gibt es immer wieder viele Situationen, wo du denkst, so ja, und eigentlich sind wir so. Ich war jetzt in Peking und Christentum ist ja verboten in China. Das ist offiziell noch immer verboten, wird nicht mehr so deutlich verfolgt. Also ist nicht so bloß, weil du Christ bist, aber zum Beispiel so mit einem Koffer voller Bibel einreisen ist nicht so gut. Solltest du vermeiden. Könnte einige Probleme bei der Einreise geben. Wenn du nicht chinesischer Staatsbürger bist, schicken die dich wahrscheinlich einfach nur zurück nach Hause und konfiszieren deinen Koffer voller Bibeln. China hast du dann nicht gesehen. Wenn du Chinese bist, weiß ich nicht so genau, was dann mit dir passieren würde. So, und dann lernst du halt so Geschwister kennen, die dann in Hongkong Christen geworden sind und dann als chinesische Staatsbürger dann so in den Untergrund gegangen sind und in den 80ern, vor allen Dingen in den 90er Jahren dann überall in China Gemeinden, so Untergrundorganisationen gegründet haben. Und ich so, wow, Wahnsinn, alles Helden im Glauben. Da war ich dann habe ich eine Andacht gefeiert mit den Männern von dem Bibelkreis in Peking. Wo die dann zusammensetzen, da waren, so der Schnitt war auf 3 Missionsteams von den Leuten, die da bei diesem Bibelkreis waren. Da war auf 3 Missionsteams in China, wo die alle im Untergrund gewesen sind. Der einige kam aus Taiwan, einige kamen aus Hongkong, aber alles Chinesen, die dann dort es gelebt haben. Und die sind jetzt alle in Peking, alle verheiratet, alle ein Kind, sind ja Chinesen. Noch, aber die chinesische Ein-Kind-Politik soll wohl deutlich geändert werden, weil das auch nicht ewig funktioniert. Aber wie gesagt, also alle verheiratet, alle haben ein Kind. Die Hälfte von denen hat ein eigenes Unternehmen irgendwo in Peking. Und dann redest du mit denen und dann sagen sie, ja, sie haben eigentlich die Herausforderung, die ich gerade angesprochen habe. Mut, mit Leuten über ihren Glauben zu reden, Mut, mit ihren Geschäftspartnern über den Glauben zu reden und Mut, in der Gemeinde den nächsten Schritt zu gehen, weil eigentlich Ehe, Kinder und Beruf so viel Zeit und so viel Energie zieht, dass du nicht weißt, wie du da mehr Verantwortung annehmen sollst. Und dann merkst du so wirklich, also 1. Petrus 5, also ich habe den schon so oft gelesen, aber es ist wirklich wahr. Es ist egal, ob du im Untergrund den Ursprung deines Glaubens mal gekämpft hast und auf 3 Missionsteams oder 10 Missionsteams gewesen bist oder ob du in Berlin Christ geworden bist und hier schon immer für deinen Glauben gelebt hast. Die Herausforderungen sind überall immer die gleichen. Und mich daran zu erinnern, dass wir als Menschen alle gleich sind, dass wir alle die gleichen Kämpfe haben. Und natürlich sind unsere Leben und unser Umfeld ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber am Ende habe ich gelernt, es ist wirklich, alle sind gleich. Alle haben die gleichen Herausforderungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch alle gemeinsam mit Respekt auf Augenhöhe begegnen. Und das ist, woran ich uns jetzt erinnern will, im Abendmahl. 2. Korinther 5, Vers 17 zum Abschluss. Wir brauchen Erinnerung, beständige Erinnerung, was Gott tut, was Gott gemacht hat, wie er mich gefunden hat, wie er eingegriffen hat, wie er mich verändert hat. Und du hast Zeit, dich zu besinnen, zu erinnern, was Gott in deinem Leben gemacht hat, wer er ist. Wie er dich gefunden hat, wie er dich verändert hat, was er 2016 dir alles beigebracht hat, wie er eingegriffen hat. Und dann 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Erinnere dich daran. Das ist wirklich passiert. Christus ist gekommen, ist geboren, ist Mensch geworden und für dich gestorben. Und dabei ist was passiert. Als du das dann angenommen hast, als du dann gesagt hast, ja, ich erkenne ihn an als Herrn. Da ist wirklich eine neue Kreatur, ein neuer Mensch geschaffen worden. Du musst dich da immer wieder dran erinnern. Du musst das deinen Kindern weitergeben, dass das real ist. Du musst das deinen Freunden um dich herum weitergeben. Deine Mitmenschen weitergeben. Und dass wir uns beständig daran erinnern, dass diese Gnade dich verändert. Verändert hat, verändern wird und rein gemacht hat. Dass das Fest mit allem Tohuwabohu, den wir drumherum feiern, einfach dafür da ist, dass wir uns daran erinnern, dass das real ist und dass das mich unglaublich verändert hat. Und es gibt dann Beispiele aus deinem Jahr, es gibt Beispiele aus deinem Leben und die wird es 2017 auch wieder geben. Aber du musst deine Augen aufmachen. Und du musst jetzt im Abendmahl deine Augen aufmachen und das sehen. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du ihn nicht als deinen Herrn angenommen hast, dann lass das Brot und das Wein an dir vorübergehen und komm gerne auf mich zu, ich erkläre oder wir reden, lass uns drüber reden. Viele Geschwister hier, die alle mit dir gerne darüber reden. Aber wenn du es nimmst, dann nimm es bewusst. Es ist real und wir müssen uns daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Demut, dass du in diese Welt gekommen bist, dich ausgeliefert hast, allen Herausforderungen dich gestellt hast, allen Anfechtungen dich gestellt hast, jeder Sünde widerstanden hast, jeder Sünde widerstanden hast. Wahnsinn. Gott, du bist so heilig. Jesus, du bist so herrlich. Du bist so gewaltig und kräftig und doch so zerbrechlich, weil du ganz Mensch geworden bist und uns angenommen hast und den Weg vorausgegangen bist. Und ich nehme jetzt das Abendmahl, ich nehme jetzt das Brot, ich nehme jetzt den Wein, um mich daran zu erinnern, wer du bist und um zu bestätigen, dass ich diesen Weg gehen will. Ich brauche dich. Ich suche dich. Ich liebe dich, Jesus. Und ich danke dir für meine Brüder, ich danke dir für meine Schwestern, dass wir das hier in Gemeinschaft feiern können. Dass wir uns gegenseitig auch daran erinnern können, dass wir uns bestätigen, dass du uns veränderst und dass du uns rettest und dass du uns liebst. Und ich bitte dich, dass du die Zeit segnest, die wir hier gemeinsam verbringen. Ich bitte dich, dass du die Zeit segnest, die wir mit unseren Familien verbringen, dass wir Lichter sein können. Und ich bitte dich auch einfach, mit all den Menschen da draußen zu sein und die Zeit zu nutzen, dass sie nachdenken, dass sie vielleicht Fragen stellen. Fragen über dich, Fragen über den Sinn des Lebens, Fragen über diese großen Unterschiede, die wir jeden Tag erleben, zwischen Gut und Böse, zwischen Arm und Reich, zwischen all diesen Herausforderungen. So bitte sei bei uns, segne das Brot, segne den Wein und hilf uns, dich zu sehen. In Jesu Namen. Amen.